Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Anne und ich begrüße euch herzlich zur Power Hour des Schwimmsports. Eine Stunde lang das Beste, Schönste, Tollste aus dem gekachelten Edelstahlbecken. Rund aus allen Becken dieser wunderbaren Republik. Und als möchte ich dieses Intro ein bisschen konterkarieren, gehen wir mal direkt in meinen persönlichen Trainingsalltag rein, denn der ist, nun ja, vielleicht schön, vielleicht toll, aber mit Sicherheit nicht das Beste, was hier so im gekachelten Edelstahlbecken passiert. Nichtsdestotrotz wird dieses Intro und diese kleine Geschichte gleich auf zwei Fragen oder zwei Anmerkungen hinführen, die euch vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregen werden. Denn auch hier in Hamburg bewegt sich alles Richtung Masters DMS hin. Die Älteren unter euch oder die 20-Jährigen unter euch sind mit dem Konzept sicherlich vertraut. Da werfen sich dann alle, die älter sind als 20, einmal ins Becken im Mannschaftswettbewerb der Masters. Also im Prinzip genau das Gleiche, was die Profis und die Jugendlichen machen, wo sie im Dezember ihren Höhepunkt haben mit den Wettbewerben der ersten und zweiten Bundesliga und dann geht's nach unten ja runter in die Landesligen. So gibt es das jetzt auch bei den Masters. Das heißt für uns dann wiederum im Trainingsalltag, Wettkampf steht an und dann findet der ein oder andere doch raus, ich muss da demnächst wieder die 100 Brust oder die 100 Delfin schwimmen oder die 400 Kraul, weil das konnte ich ja schon immer gut. Aber so ein bisschen fehlen mir dann noch die Trainingsmeter, die ich ein bisschen habe vermissen lassen über den Sommer. Heißt also, bei uns dann wiederum abends im Schwimmbecken 21 Schwimmerinnen, Schwimmer auf zwei Bahnen a 25 Meter. Das heißt, 21 Sportlerinnen und Sportler verteilen sich auf insgesamt 100 Beckenmeter. Dann kann man sich jetzt überlegen, hat jeder von uns so ungefähr 5 Meter für sich. Das ist echt nicht viel, wenn man noch zusätzlich bedenkt, dass da keine halbhohen Kinder durchs Wasser döngeln, sondern erwachsene, ambitionierte Freizeitsportler, die schon mal von Natura 1,80 Meter Körpergröße mitbringen. Und ich glaube, da trete ich jetzt keinem zu nahe aus unserer Gruppe, über 60 Kilo auf die Waage. Das verursacht Wellen. Wenn man dann noch den Arm ausstreckt, da bleibt nicht mehr viel Platz nach vorne und hinten und es wird wirklich eng. Sorgte dann dafür, dass man in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung bei 3,2 Kilometern den Schlussstrich gezogen hat. Hohe Intensitäten, das ist ungewohnt für den Körper, also für meinen zumindest. Es quält sich ganz schön durch, wenn man immer dann nur sonst so im gleichen Trott so von links nach rechts schwimmt und sich ab und zu mal von der Bahn, von der Beckenwand abstößt. Wir werden am Wochenende rausfinden, ob das geholfen hat oder nicht. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist viel eher eine andere Tatsache. Wenn dort nämlich so 10 Erwachsene durchs Wasser schwimmen und versuchen, so schnell wie möglich zu sein, bleibt es nicht aus, dass man sich vielleicht mal überholt, dass es gewisse Regeln gibt, auf die man sich auf der Bahn einigt oder im Laufe seiner Schwimmerkarriere auch einigt. Und entweder gelten nicht in allen Becken dieser Republik die gleichen Regeln und international schon mal gleich gar nicht. Das merkt man relativ schnell, wenn dann mal Auswärtige zum Training kommen, die aus anderen Nationen da sind. Aber zumindest hier innerhalb Deutschlands wäre das eigentlich schon ganz cool, wenn man sich so auf die gleichen Regeln einigt. Sowas wie 5 Sekunden Abstand halten von einem Sportler zum nächsten und nicht direkt Füße kitzelnd losstarten. Es wäre eigentlich auch ganz nett, wenn man nicht direkt, bevor jemand die Rollwende macht und die zweite Hälfte seiner 100 Meter angeht, direkt davor losschwimmt und dann am besten noch mit Brustbeine oder so ein Bums. Oder dass man beim Überholen gewisse Regeln einhält, dass man vielleicht mal vorher ankündigt und das linke oder das rechte Beinchen streichelt und sagt, ey, ich komme gleich links oder rechts vorbei, je nachdem, wie es so clever ist. Was mich dazu bringt, dass ich wieder mal Fan davon geworden bin, dass man irgendwann im Laufe seiner Schwimmkarriere nicht nur das Seepferdchen macht und dann von mir aus das Gold-, Bronze-, Silberabzeichen, egal, sondern auch so eine Art Schwimmführerschein, wo festgelegt wird, wie verhalte ich mich eigentlich auf der Bahn? Was habe ich wann zu tun? Was habe ich zu unterlassen? Was nervt meine Mitschwimmerinnen und Mitschwimmer auf der Bahn denn vielleicht etwas mehr und was sollte ich dementsprechend einfach unterlassen? Sowas wie Füße kitzelnd losschwimmen oder wir schwimmen jetzt 10 mal 50 Nebenlage, zügiges Tempo. Ja, okay, wir bleiben in der Reihenfolge, aber ey, ich bin vielleicht der Zweite, aber ich mache jetzt Brust und starte dann trotzdem vor dir. Dass man sich dort vorher vielleicht mal unterhält, das würde das Leben an der Stelle etwas leichter und etwas freudvoller machen. Nicht weniger, wenn nicht, nicht weniger anstrengend, aber es wäre etwas weniger nervenstrapazierend. Wir haben den Montag rumgekriegt und es wird nächste Woche Montag bestimmt wieder deutlich leerer sein. Dann ist die DMS durch, der ein oder andere braucht einen Erholungstag oder sieht nicht mehr so ganz die Notwendigkeit, sich dort in die Fluten zu stürzen. Und dann ist es auch wieder schön ruhig, genau das, was passiert, Kopf unter Wasser, Welt aus, alles tutti, alles schön. Ein zweiter Punkt neben dem Schwimmführerschein ist eine Diskussion, die wir viel zu oft bei uns im Becken führen und die ich eigentlich hiermit ein für alle Mal mehr oder weniger vielleicht per Dekret beenden möchte, aber ihr dürft gerne euren Senf dazugeben. Mir fällt allein die Frage schon etwas schwer, aber wir diskutieren da zu oft im Becken rum. Einschwimmen, standardmäßig haben ja die meisten irgendwie so ein Klassikerprogramm, gerade wenn es was älter wird und es erstmal darum geht, komm, wir sehen mal zu, dass wir alle ins Wasser kommen und uns ein bisschen warm bewegen und dann geht das eigentliche Einschwimmen weiter, so nach 5 bis 10 Minuten. Also heißt das relativ oft, ey, schwimmt euch ein, 500 Meter, davon 300 Meter Kombination, 100 Meter Beine und 100 Meter Wassergefühl. Oder 400 Meter Lagenkombi, Lagenkombination. Und hier entbrennt der Streit, den wir dort regelmäßig haben. Ich behaupte, so ich das kennengelernt habe, Lagenkombination heißt, die Arme schwimmen eine andere Lage als die Beine. Zum Beispiel Brustarme, Kraulbeine. Kraularme, Delfinbeine, Rückenarme, Delfinbeine. Liste lässt sich beliebig weit fortführen. Schwierig wird es bei so Sachen wie Altdeutsch oder Rückengleichschlag oder Delfinabschlag, Kraulabschlag, ob das noch Kombis sind oder schon technische Übungen. Lassen wir mal außen vor. Es geht um das, wo die Arme was anderes schwimmen als die Beine. Und wenn ich jetzt sage, wir schwimmen 100 Meter Delfinkombi, 100 Rückenkombi, 100 Brust, 100 Kraulkombi, haben wir 400 Meter Lagenkombination weg, dann diskutieren wir jedes Mal, ob die Delfin-Kombination, ob Brustarme, Delfinbeine eine Delfin-Kombination ist oder eine Brustkombination. Und Jule am Beckenrand behauptet, die Arme geben die Lage vor. Sprich, bei Delfin-Kombination darf ich nur Sachen schwimmen, die mit Delfin-Arme kombiniert werden. Also Delfin-Arme und dann habe ich ja noch 2 Beinbewegungen zur Auswahl, Brust oder Kraulbeine. Das finde ich persönlich ein bisschen dröge und sage, ey, finde ich vielleicht ganz nett, wenn ich die ersten 100 Meter nicht direkt Delfinarme machen muss, sondern mit Brustarme Delfinbeine anfangen kann und dann mit Kraularme Delfinbeine fortsetzen kann. Auch das ist eine Delfin-Kombination, zumindest in meiner bescheidenen Welt. Hat weiterhin den Vorteil, dass man so als Teilnehmender des Schwimmunterrichtes selber ein bisschen kreativ werden kann. Man kann sich das einteilen, so wie es einem gerade passt und ist nicht ganz so strikt gebunden, dass ein Körperteil schon wieder eine feste Vorgabe hat, was es denn dort eigentlich zu tun hat. Wie handhabt ihr das eigentlich bei euch am Beckenrand oder in der Trainingsgruppe? Das ist jetzt hier die entscheidende Frage. Wie sieht das die Mehrheit der Schwimmnation Deutschland dort draußen? Lasst es mich gerne wissen, entweder per Direktnachricht auf Instagram oder auf Threads oder schickt mir eine E-Mail an andre@swimcast.de. Sprecht euch aus, wie handhabt ihr das mit Lagenkombinationen? Lasst ihr euren Sportlern quasi freie Wahl und die dürfen machen, was sie wollen, oder müssen die Arme unbedingt in der Lage schwimmen, mit der das Lagenschwimmen auch beginnt oder fortgesetzt wird und so weiter und so fort. Soweit aus dem aktuellen Trainingsalltag von hier. Wir gehen jetzt wirklich, öffnen den Blick raus aus der kleinen eigenen Schwimmerwelt und gehen etwas nach draußen und werfen einen Blick voraus, was uns heute in dieser Episode erwartet. Der Deutsche Schwimmverband hat nämlich eine neue Führungsspitze, ein neues Führungsduo. Das werden wir ein bisschen vorstellen und mal beleuchten, in die Vita reingucken, was die beiden Personen denn an Qualifikationen mitbringen, die sie für dieses Amt befähigen. Dann werfen wir einen Blick auf eine Revolution, vielleicht auch eher eine Evolution, aber nicht minder bedeutend im Schwimmstart. Und werfen einen Blick in die Wettkampfbecken nach Fulda, nach Hamburg, nach in Heddesheim, wenn wir uns mal kurz aufhalten, in Potsdam, wenn wir uns kurz aufhalten, was dort so am Wochenende im Wettkampfsport passiert ist. Und entgegen der Tradition werden wir jetzt beginnen mit der Wissenschaft der Woche. Und ursprünglich war hier ein anderes Thema geplant, nämlich eins, das sich an die Wissenschaft der Vorwoche anschließen sollte, wo ich mit Leonie über den relativen Alterseffekt gesprochen habe. Ein wirklich sehr informatives Interview, weil es echte Defizite aufzeigt, die wir in der Nachwuchsförderung haben. Und eine Wissenschaft, die sich daran anschließen sollte. Aber dann kam die Welt dazwischen und das Weltgeschehen und das wissenschaftliche Weltgeschehen dazwischen. Und dementsprechend ist jetzt das ursprüngliche Thema der Tagesaktualität zum Opfer gefallen, weil wir heute über etwas sprechen, das wir möglicherweise in gar nicht allzu ferner Zukunft im Hochleistungssport beobachten werden. Und zwar hat der Schwimmen zu Recht den Ruf eines trainingsintensiven Sportes. Wir haben Frühtraining von morgens 6 bis 7 Uhr oder 5 bis 6.30 Uhr, was auch immer euch die Möglichkeiten bieten in den Schwimmbecken der Republik. Es geht ins Trainingslager mehr als einmal im Jahr, zweimal, dreimal in die Höhe. Fragt mal nach bei Isabel Gose oder bei Lukas Mertens. Die haben inzwischen, glaube ich, schon eine zweite Postadresse oben in der Sierra Nevada. Es gibt mehr Einheiten im Schwimmsport, als die Woche Tage hat. Auch das ist weit, weit weg von gewöhnlich. Und immer, wenn ich das so aufzähle und daran denke, höre ich ganz leise irgendwo einen Fußballer oder Volleyballer oder einen anderen Ballsportler ganz leise kichern und sich entspannt zurücklehnen und irgendwo den Ball wohin befördern. Heißt ja nicht umsonst Spielsportarten. Niemand würde jemals auf die Idee kommen, das Schwimmen als Spielsportart zu bezeichnen. Das ist es einfach nicht. Es ist ein hart verdienter Erfolg, der dort am Ende auf der Anzeigetafel prangt und möglicherweise in Edelmetall um den Hals hängt. Nichtsdestotrotz gilt für alle Menschen genau das Gleiche. Der Tag hat nur 24 Stunden. Du kannst irgendwann nicht mehr trainieren. Das geht nicht. Die Einheit von Belastung und Erholung ist eines der ganz wesentlichen Grundprinzipien. Du kannst auch nicht immer draufhauen, sondern musst gucken, dass du immer wieder auch Zeit für Regeneration einplanst. Sprich mit anderen Worten, der Fortschritt muss irgendwann woanders herkommen, wenn sich das Trainingsvolumen nicht mehr steigern lässt. Dann kann ich noch ein bisschen über Intensitäten gehen, aber auch das hat ja den Nachteil, in Anführungsstrichen, dass es mehr Regeneration braucht. Und im Wesentlichen kommt dieser Fortschritt dann aus zwei Aspekten. Zum einen verändert sich die Trainingsmethodik beständig. Geht dahin, dass wir aktuell in deutlich höheren Intensitäten trainieren, als das noch vor 10, 12 Jahren der Fall war, sorgt unter anderem für die Leistungssprünge, die wir gerade auf den längeren Strecken sehen. Es finden vielleicht andere methodische Reihen statt, es werden Erkenntnisse aus der Trainingswissenschaft mit eingebracht und so weiter und so fort. Und die zweite große Säule des Fortschrittes ist die Technik. Und da kann man sowohl über das Equipment reden, wir erinnern uns alle zurück, 2009, der Höhepunkt der Schwimmanzüge mit dem Auftrieb, mit der Kompressionswirkung. Wir erinnern uns zurück an Schwimmbewegungen, an Schwimmtechnik, die sich verändert, zum Beispiel der gerade Armzug beim Kraulsprint über Wasser. Es gibt quasi keinen gebeugten Ellbogen mehr, damit der Arm möglichst schnell und weit nach vorne kommt. Oder Dinge, die unter Wasser passieren. Beim Rückenarmzug hat sich auch einiges getan. Dieser Doppelbogen ist nicht mehr unbedingt das Nonplusultra. Viele, gerade über die 50er und 100er, knallen den Arm auch einfach in einer geraden Linie durch, weil es ein bisschen schneller ist und damit die Frequenz höher gehen kann. Was aber wesentlich auffälliger ist als all das, was dort unter Wasser passiert, ist die Sache, die an der Oberfläche passiert oder sogar darüber hinaus. Zum Beispiel die neue Lagenwende, die hat sich ja auch gewandelt in den letzten zig Jahren. Nicht umsonst wird da der ein oder andere mal disqualifiziert, auf mehr oder weniger skandalöse Weise bei Olympia, weil er sich mehr als 90 Grad beim Rückenschwimmen auf die Seite dreht, damit die Rückenlage verlässt. Oder der Startblock, der hinten auf einmal so eine Stufe bekommt und damit auch nochmal dafür sorgt, dass die Schwimmerinnen und Schwimmer schneller und stärker, kräftiger vom Startblock wegkommen. Und das bringt uns ganz geschickt zum Thema der heutigen Wissenschaft der Woche, nämlich der Start. Da gibt's viel, was rumgedoktert wurde. Die Älteren von euch erinnern sich vielleicht noch zurück an Dorothea Brandt, die damals auch experimentiert hatte und rausgefunden hatte, sonst hätte sie es nicht gemacht, dass sie mit dem Runterbeugen, Startblockkante anfassen, in dieser gebückten Haltung langsamer ist, als wenn sie so halb aufrecht stehen bleibt. Und dann stand sie dort in Schrittstellung auf dem Startblock, Rücken gerade, Arme nach hinten und benutzte die wie so Wurfsteine oder wie so Gewichte, die sie nach vorne wirft, so sind die Griechen ja damals auch Weitsprung gewesen, nach vorne wirft, um dann den Startsprung zu machen. Oder die Sprinter in der Weltspitze, Sarah Sjöström, Ben Proud, die beide beim gleichen Lehrer gelernt haben, bei James Gibson trainieren und die erst beim Kommando Take Your Marks wirklich in Position gehen, also sich von überbeugen, damit erst in die Dehnung auf den Hamstrings auf der Rückenrückseite und diese Dehnung sorgt immer dafür, dass am Ende eine Explosivität nachlässt. Sprich, je später ich runtergehe, desto besser ist es für meine Absprunggeschwindigkeit, gehören deshalb auch alle beide zu den Besten auf der Welt, was den Startsprung angeht. Für mich auch tatsächlich die Revolution, die als nächstes kommen wird. Die Sprinter werden deutlich länger aufrecht auf dem Block stehen bleiben, als das vielleicht die 4, 8, 1500 Meter Schwimmerinnen und Schwimmer tun. Und jetzt überlegen natürlich alle verschiedenen Beteiligten, allen voran die Trainingswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Geld kassieren und dafür bezahlt werden, dass sie die nächsten Schritte in der Leistungsverbesserung entwickeln und sich ausdenken. Natürlich, was könnte man denn noch ausprobieren? Was sagen die verschiedenen Theorien da zu dem, wie man schneller sein kann? Und ein wesentlicher Faktor beim Schwimmen ist der Wasserwiderstand. Und jetzt wird's spannend. Der wird nämlich beständig versucht zu minimieren. Ein Stichwort hierbei ist ein flaches Eintauchen, was dazu führt, dass man schneller in die Schwimmbewegung reinkommt und vielleicht schneller schwimmt. Demgegenüber steht beim Startsprung das steile Eintauchen, was dazu führt, dass weniger Querschnitt auf die Wasseroberfläche trifft und ich mehr Geschwindigkeit aus dem Start mit reinnehme. Generell werden viele verschiedene Faktoren versucht zu optimieren beim Schwimmstart. Eine hohe Absprunggeschwindigkeit, schmaler Querschnitt beim Eintauchen, die Tauchtiefe, die Flugweite, der Eintauchwinkel. Und vieles davon hat im Wesentlichen oben auf dem Block mit dem Springen zu tun. Das heißt ja nicht umsonst auch Start-Sprung. Und jetzt bietet es sich an, mal in den anderen Sportarten zu gucken, was die so beim Thema Springen sagen. Und das ist ja ein Feld, was wir im Schwimmen echt randläufig nur behandeln und stiefmütterlich behandeln. Nämlich mal zu schauen, was machen denn andere Sportarten? So, wir haben so viele Elemente drin beim Sprung. Was machen andere Sportarten, um sich in Sprungkraft zu verbessern oder um bessere Sprungergebnisse zu erzielen? Weitspringer, Hochspringer, was tun die denn? Und dann guckt man mal beim Hochsprung hin und sieht, dass die eigentlich gar nicht geradeaus über die Latte springen, sondern mit dem Rücken die Latte überqueren. Der sogenannte Fosbury Flop. Der anderen Techniken überlegen ist aus im Wesentlichen zwei Gründen. Zum einen, der Körperschwerpunkt, wenn man sich das mal ausmalt und anguckt, bleibt immer unter der Lattenhöhe, weil immer viel mehr Körpersegmente unterhalb der Latte sind als überhalb. Das heißt, der Körperschwerpunkt muss nicht so hoch katapultiert werden, wie das zum Beispiel bei dem Schersprung der Fall ist. Und als zweites, durch die eingeleitete Drehung beim Absprung, also dadurch, dass ich quasi geradeaus anlaufe und dann mich drehe, wenn ich mich auf den Rücken drehe, habe ich eine höhere Kraftentwicklung im Sprungbein, einen größeren Kraftübertrag auf den Körper und kann mich deswegen weiter nach oben katapultieren. Und diese Erkenntnis haben sich die Forschenden in der folgenden Studie zunutze gemacht, nämlich ist Lateral Entry Beneficial to Elite Swimmers a Preliminary Study. Das Ganze ist von Shen Chen, Ji Gao, Boris Bacic, Sheng Zhao Su aus China und Neuseeland. Wurde vorgestellt auf einer Konferenz im Juli 2023 und enthält das wesentliche Schlüsselwort, nämlich den Lateral Entry. Sprich, wir reden hier über das seitliche Eintauchen. Und ich finde das relativ spannend, dass hier tatsächlich aus einer chinesischen Forschungsgruppe, chinesischen Forschungsarbeit, diese Erkenntnisse auch veröffentlicht werden. Das ist durchaus üblich, dass man vielleicht in Forschungen, in Untersuchungen Dinge herausfindet, die einem sportlich oder wo auch immer einen Vorteil gegenüber dem der Konkurrenz eröffnen. Und dann publiziert man das auch nicht unbedingt, was man dort rausgefunden hat. Ein halberwegs prominentes Beispiel ist, dass die Amerikaner schon vor zig Jahren mit BMW zusammen an einem Motion Tracker gearbeitet haben, um die Unterwasserbewegung beim Schwimmen zu analysieren, automatisiert. Haben die schon viele Jahre gemacht, bis das irgendwann mal an die Öffentlichkeit kam und soweit bekannt geworden war. Hier haben wir jetzt aber das Glück, an diesen Ergebnissen, an diesen Forschungsergebnissen teilzuhaben. Und wie gesagt, das Stichwort, Schlüsselwort ist der Lateral Entry. Sprich, die Sportlerinnen und Sportler tauchen nicht mehr in Bauchlage ins Wasser ein, sondern seitlich. Ähnlich wie das beim Abstoß nach der Rollwende oder bei den Diving Kicks auf der Seite aussieht. Und diese Preliminary Study wurde durchgeführt mit 12 Elite-Schwimmern, 6 Männer, 6 Frauen, ungefähr 21,5 Jahre alt, die deren Bestzeit in ihrem besten Event bei 93 plus minus 3% vom Weltrekord lag. Wir reden hier also von absoluten Elite-Level-Athleten. 93% heißt, du bist auf jeden Fall im Bereich von Medaillen bei Weltmeisterschaften, bei Olympischen Spielen. Das ist die absolute Top-Elite, über die wir hier reden. Und die haben sich dafür zur Verfügung gestellt, sind auf den Startblock geklettert, dort war eine Kraftmessplatte verbaut, die gibt's an jedem gut sortierten Olympiastützpunkt in Deutschland, ist jetzt nicht so wahnsinnig sophisticated, muss man ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dann geht das schon. Die misst dann verschiedene Kraftmessdaten und verschiedene Parameter. Dann haben sie noch zwei Videokameras am Beckenrand montiert bei 1,5 und 5 Metern für Zeitmessungen und Winkelmessungen und haben dann die Sportlerinnen und Sportler zwei Starts performen lassen, nämlich den, ich sag mal, nenne es mal den Bauchstart und den seitlichen Start und haben dann die Ergebnisse und die Messwerte beider Startvarianten miteinander verglichen und auf Signifikanzen untersucht. Insgesamt 14 Variablen, wovon sich folgende 5 entscheidend verändert haben. Zum einen ist der Eintauchwinkel um 1 Grad kleiner geworden, von 51 auf 50 Grad. Die Tauchtiefe ist flacher geworden, von 1,50 Meter auf 1,08 Meter. Wir erinnern uns, wir haben vor vielen, vielen Monaten oder Jahren mal drüber gesprochen, die optimale Tauchtiefe liegt so bei 70 bis 100 Zentimeter. Da haben wir uns jetzt also angenähert. Und was ich im Wesentlichen kontraintuitiv finde, ist eigentlich tatsächlich, wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt seitlich ins Wasser hüpfen, dann ist meine seitliche Rumpfmuskulatur, die für das Umlenken dann verantwortlich ist, wesentlich schlechter ausgeprägt als die Bauch- und Rückenmuskulatur, die das sonst machen soll. Und dann stelle ich mir das schon schwierig vor, nicht einfach wild irgendwo hinzudriften, sondern die Bewegung zu kontrollieren. Siegt meine Bestzeit aber auch nicht bei 93% vom Weltrekord. Es ist, glaube ich, schon okay, dass sie das hier konnten und das glaube ich auch. Also Tauchtiefe ist flacher geworden. Die Absprungkraft ist gestiegen um 8% des Körpergewichts, von 65 auf 73% des Körpergewichtes. Dafür sind sie weniger hoch gesprungen, die Vertikalkraft sank. Und am Ende des Tages, in der Summe all dieser Parameter, ist die Zeit bis zur 5 Meter Markierung gesunken von 1,77 auf 1,71 Sekunden. Also sie sind 6 Hundertstel schneller geworden. Das klingt jetzt nicht so irre viel, das sind 6 Hundertstel, die nimmt man mit, wenn man die haben kann, aber ist jetzt nicht so der ganz große Bringer. Viel spannender fand ich, dass zwei Parameter sich nicht verändert haben, und zwar ist die Flugweite zwar 12 cm mehr geworden, also diese Theorie mit, ich kann ab eine höhere Kraftentwicklung im Sprungbein scheint zu stimmen, nämlich von 3,1 Meter auf 3,13 Meter sind sie weiter geflogen. Die Absprunggeschwindigkeit hingegen hat sich nicht verändert, die ist gleich geblieben und das fand ich dann doch interessant, woher eine größere Flugweite kommt, wenn die Absprunggeschwindigkeit gleich bleibt. Aber die Messdaten nehmen wir jetzt erstmal so hin. Heißt also, wir lernen jetzt hier in dieser Preliminary Study, dass das erstmal alles super ist. Der Start ist toll und wir sollten den alle machen. Jetzt lohnt es sich aber mal zu hinterfragen, okay, was erfahre ich denn eigentlich nicht? Und das ist in dieser Preliminary Study tatsächlich relativ viel. Denn wir erfahren nichts über eine methodische Reihe. Wir erfahren nicht, wie oft und wie dieser Start trainiert wurde. Außerdem muss man einschränkend hinzusagen, der Start ist super individuell und möglicherweise ist dieser seitliche Start überhaupt nicht vorteilhaft für alle Sportlerinnen und Sportler. Wir erfahren außerdem nicht, wann die Drehung in Bauchlage stattgefunden hat. Also sie seitlich eintauchen, fein, findet man auch Bilder in den Papers, unten in den Shownotes verlinkt, und auch nicht, wie sie sich in Bauchlage drehen, also sehr langsam, sehr schnell. Also diese Sachen. Und wir erfahren nicht, wie die Zeit bis 15 Meter ist. Wir haben schon einige Studien mal uns angeguckt oder gesehen, wo es hieß, oh ja, bei 5 Meter geil, voll der Gewinn. Und bei 15 Meter war das verpufft und überhaupt nicht mehr messbar oder unterscheidbar und alles egal. Extrembeispiel wäre so ein Punkt, es gibt dieses tolle Spiel Touch the Flag, wo die Sportlerinnen und Sportler auf dem Startblock stehen und dann abspringen müssen und bei 5 Meter die Fähnchen berühren müssen mit der Hand. Da sind die bestimmt schneller als jetzt hier in dem Studienbeispiel, aber die 15 Meter Zeit wäre unter Garantie langsamer. Also das muss man mit Vorsicht genießen. Und dann sprechen wir hier außerdem von hochgradig spezialisierten Athleten, die zu den Besten der Welt gehören. Heißt also, dieser koordinativ hochgradig anspruchsvolle Start war von ihnen umzusetzen. Ist jetzt die Frage, wie das aussieht, wenn ich da anfange mit mitteltalentierten oder hochtalentierten Jugendlichen rumzudoktern, die vielleicht noch ein bisschen Probleme haben, ihren Körper in den Griff zu bekommen. Aber wir bleiben jetzt erstmal dabei. Wir haben jetzt hier diese Studie und haben diese Ergebnisse und diese Preliminary Study, also eine vorläufige Studie, impliziert schon, dass es da noch eine Nachfolgestudie geben sollte. Und die gibt es tatsächlich, die sich mit der Frage beschäftigt, was wäre eigentlich möglich, wenn wir das Ganze noch ein bisschen üben? Deswegen gab es eine Folgestudie von der gleichen Forschungsgruppe mit dem wundervollen Titel Enhancing the Starting Performance of Elite Swimmers through 8 Weeks of Lateral Entry Training. Die Studie ist leider hinter einer Paywall, aber eingereicht im März 2024, veröffentlicht am 16.09.2024, verlinkt in den Shownotes, wer da mal gucken möchte. In den Conclusion, die öffentlich zugänglich ist, findet man zusammen mit der vorläufigen Studie wirklich spannende Erkenntnisse. Denn wie der Titel schon sagt, haben sie jetzt hier eine 8-wöchige Trainingsphase noch eingebaut für den Lateral Entry und anschließend wieder verglichen zwischen dem Bauchstart und dem seitlichen Start. Und finden jetzt hier raus, dass es weiterhin signifikante Veränderungen, Verbesserungen gibt. Nämlich, die Tauchtiefe wird weiterhin flacher. Haben wir ursprünglich mal von 38% gesprochen, ist das jetzt nach einem 8-wöchigen Training auf 6% zusammengedampft, was für mich auch irgendwie richtiger klingt und nach einer besseren Veränderung als so ein Riesensprung. Die Absprungkraft steigt nochmal zusätzlich von vorher 11 auf 14%. Heißt also, durch ein zusätzliches Training werde ich nochmal besser im Absprung. Die Vertikalkraft wird nochmal ein bisschen kleiner, von 5,4 auf 5,7%, also sie springen nicht mehr ganz so hoch. Dafür springen sie nochmal etwas weiter, haben sich vorher um 4% verbessert, sind das jetzt 4,3%, also nochmal etwas mehr als die ursprünglichen 13 cm und auch in einem Bereich, der statistisch signifikant ist. Zusätzlich hat sich die Weite bis zum ersten Kick verbessert, also sie kommen mit einer höheren Geschwindigkeit rein, so dass es lohnenswert ist, etwas später den ersten Kick zu setzen, nämlich 3,9% weiter. Das ist ein Wert, den haben sie vorher nicht untersucht, aber jetzt hier, weil sie sich nämlich zusätzlich angeguckt haben, nicht nur wie ist die Zeit bei 5 Meter, sondern auch bei 10 und bei 15 Metern. Und jetzt wissen wir aus den 5 Sachen, die ich gerade schon gesagt habe, sie tauchen nicht mehr ganz so tief, sie springen kräftiger ab, sie springen nicht mehr ganz so hoch, sie fliegen weiter. Und die Weite bis zum ersten Kick ist länger, dann verändern sich quasi schon mal alle Parameter, die für einen erfolgreichen Start wichtig sind, was in der Summe zu einem schnelleren Start führt, nämlich zu einer Zeitverbesserung bei 5, bei 10 und bei 15 Metern von 4%, 6% und 8%. Jetzt kann man die 8% mal anzweifeln, wenn man das ausrechnet, eine gute Zeit bis zur 15 Meter Markierung sind vielleicht so 7 Sekunden, dann sagen wir, okay, 8% von 7 Sekunden ist eine halbe Sekunde. Mit anderen Worten, wenn ich mit Elite-Athleten ein 8-wöchiges Training mache, um das seitliche Eintauchen beim Start hinzukriegen, dann werde ich eine halbe Sekunde schneller. Das ist eine Welt. Das ist nicht nur wichtig für 50 Meter, das wird richtig interessant für 100 Meter. Bei 100 Metern eine halbe Sekunde schneller ist eine Benchmark. Das ist ein richtiger, da bist du in einer völlig anderen Liga auf einmal unterwegs. Also das ist bahnbrechend, was hier in die Welt hinaus publiziert worden ist. Zusätzlich haben sie gesagt, in diesem 8-wöchigen Trainingsblock haben wir den seitlichen Start trainiert. Den Bauchstart konnten die ja schon perfekt. Wir reden von Athleten auf Elite-Niveau. Also wir gehen nicht davon aus, dass sie nur, weil sie jetzt mal ein bisschen Start trainieren, generell besser werden. Denn auch die Leistungen des normalen Starts haben sich nicht verbessert. Die sind quasi gleich geblieben. Sie sind aber auch nicht schlechter geworden. Also das Training des seitlichen Starts hat den Bauchstart nicht verschlechtert. Heißt also, wir können uns eigentlich mal so ganz stumpf hinstellen und völlig risikofrei für 2 Monate Zeit investieren und diesen seitlichen Start trainieren. Wir wissen immer noch nicht, zumindest nicht, wenn wir mal richtig Knete in die Hand nehmen wollen und das Paper kaufen wollen. Das kostet erschreckend viel Geld. Könnt ihr ja mal draufklicken auf den Kaufen-Button. Dann wissen wir immer noch nicht, wie sie das gemacht haben. Vielleicht, wann sie sich auf den Bauch drehen, wieso die methodische Reihe war, wie oft sie das, ob sie das 5 Tage die Woche, 2 Tage die Woche, 10 Tage die Woche, wie lang und so weiter und so fort trainiert haben. Das wissen wir alles noch nicht. Aber wir wissen, dass ein Training des Starts erstmal risikofrei möglich ist, weil der normale Start, der Bauchstart nicht negativ beeinflusst ist. Und jetzt warte nur drauf, bis wir diesen seitlichen Start irgendwann demnächst auf der Weltbühne sehen werden. Und dann erinnert ihr euch vielleicht zurück und sagt, ha, das habe ich schon im Oktober gehört, war ja klar, dass das kommt. Wenn euch jemand eine Wette anbietet, ich würde die, glaube ich, tatsächlich eingehen. Das wird nicht lange dauern, bis das irgendjemand auf Weltniveau probiert. Vielleicht schon beim kommenden Weltcup. Das leitet über ganz geschickt zum Weltcup-Vorschau. Denn an diesem Freitag am 18. geht es los in Shanghai. Natürlich, in Shanghai geht es los, dass sich ein tapferer Tross aus der Weltelite des Schwimmsports auf den Weg nach Südostasien gemacht hat, um im dortigen 25-Meter-Pool das Becken so richtig zum Kochen zu bringen. Und dieser Weltcup nach Olympia ist echt eine wilde Nummer. Da gab es das letzte Mal 2021, letzten Olympischen Spiele. Damals waren es die Kurzbahnwettbewerbe bei der International Swimming League. Und die waren, wenn wir uns zurückerinnern, gar nicht mal so langsam, sondern ehrlich gesagt sogar ziemlich, ziemlich flott. Hängt mit Sicherheit mit vielen Faktoren zusammen. Der ein oder andere wird weitestgehend durchtrainiert haben. Vielleicht die auf der Südhalbkugel. Es war ja letztes Jahr beim Weltcup schon so, dass die Australier und Chinesen quasi durchtrainiert haben bis zum Weltcup und dann erst ihre Pause machten. Andere kommen aus einer nacholympischen Pause, um sich jetzt hier vielleicht wieder in Form zu bringen. Arno Kaminga, Nicolò Martinenghi zum Beispiel, die damit unterwegs sind. Und wieder andere haben es gar nicht zu Olympia geschafft oder haben dort weit unter den Möglichkeiten abgeliefert. Matthew Sates, Michael Andrew, die jetzt hier auf der Kurzbahn, wofür sie möglicherweise prädestiniert sind, nochmal richtig zeigen wollen, was sie eigentlich drauf haben und dass die Karriere nicht vorbei ist. Zusätzlich ist es so, dass der Weltcup sich auch durch die International Swimming League sich die Kurzbahn mehr und mehr etabliert hat und der Weltcup jetzt hier die Möglichkeit bietet, durch ein Preisgeld von nicht unerheblicher Höhe, also da kann man schon richtig Kohle abkassieren, die zumindest das Auskommen im besten Falle bis zu den nächsten Olympischen Spielen oder sogar darüber hinaus absichert, richtig Geld zu verdienen durch Preisgelder bei den einzelnen Stationen, durch Preisgelder für die Triple Crown, durch Preisgelder in Form von Weltrekordprämien. Da kann es richtig, richtig spannend werden und echt die Kasse klingeln auf dem Festgeldkonto. Und das hat dafür gesorgt, dass sich 12 Aktive für alle drei Stationen haben überzeugen lassen, dort daran teilzunehmen. Mit Sicherheit auch, weil sie das ein oder andere Antrittsgeld kassieren. Da kann man mal nach in die USA gucken, zu Regan Smith, da kann man nach Australien gucken, zu Kelly McKeon, da kann man nach China gucken, zu Quinn Haiyang, da kann man nach Frankreich gucken, zu Lian Marchand, die das mit Sicherheit nicht machen, gerade Lian, weil das so wahnsinnig gut in den Saisonaufbau passt und weil das so wahnsinnig gut in die NCAA-Season passt und auf all die sportlichen Ziele, die er noch so hat, sondern weil er einfach auch überlegen muss, okay, wie kann ich mir nächste Woche das Essen finanzieren und wie möchte ich vielleicht nach meiner schwimmerischen Karriere dastehen, und das bietet sich an, wenn das Bankkonto da gut gefüllt ist. So stumpf kann man das hier sehen und das ist auch völlig legitim. Ich würde dieses Geld auch mitnehmen. Bei Lian Marchand ist für mich eigentlich auch der größte Indikator dafür, dass hier das finanzielle Interesse mit dem Spiel ist, denn Michael Phelps, der auch bei Bowman trainiert hat, ähnliches Profil, ähnliches Talent, ähnliche Sportler, der hat diesen ganzen Kurzbahnzirkus nie mitgemacht. Der war dort nicht zu finden auf der 25-Meter-Bahn, obwohl er auch ein begnadeter Kicker und ein absolut begnadeter Schwimmer gewesen ist. Dazu gesellen sich Arno Kaminga, Martinenghi, Marchand, die mit Quinn Haiyang über die Bruststrecken ins Duell treten, St. Regan Smith und Kelly McKeon, die sich über die Rückenstrecken in allen drei Stationen duellieren werden. Gerade immer Kelly McKeon hat ja bei den australischen Kurzbahnmeisterschaften erst einen Weltrekord aufgestellt über die 100 Brust, auch über die 100 Rücken, auch über die 50 Rücken nah dran. Es sind Duncan Scott, Lian Marchand und Matthew Sates, die sich über die Lagenstrecken sicherlich spannende Duelle liefern werden. Dazu kommt Thomas Chacon, Chet Leclo, Pan San Lee und auch Pan San Lee, der hier mit Weltrekord-Marker-Tag schon mal unterwegs ist, über die 100 Meter Freistil. Auf der Frauenseite Yufei Shang, Siobhan Haughey und Kate Douglas unterwegs. Kate Douglas, eine absolute Dominatorin auf der Yardbahn in ihrer College-Zeit, möchte das jetzt auf die 25-Meter-Bahn transferieren. Völlig legitim. Und der spannende Punkt ist ja eigentlich auch bei dieser ganzen Kurzbahn-Weltcup-Geschichte, dass wir jetzt hier drei Stationen haben. Und wenn wir uns zurückerinnern, vor 2 Jahren war das, glaube ich, als sich Kyle Chalmers über diese ganzen Kurzbahnstationen Schritt für Schritt für Schritt an den 100-Freistil-Weltrekord rangearbeitet hat. Erstmal getestet hat, okay, was brauche ich vorneweg für ein Speed? Was muss ich hinten raus für ein Speed schwimmen? Wie muss die Frequenzen sein? Das dann alles am Ende in diesem 100-Freistil-Weltrekord gipfelte. Und so eine ähnliche Progression, so eine ähnliche Entwicklung kann ich mir bei Pan San Lee hier auch vorstellen oder bei einem Lian Marchand, den ich schon zu Recht für die Brustduelle angekündigt habe, gegen Arno Kaminga, gegen Quinn Haiyang, gegen Nicolò Martinenghi. Und Lian Marchand ist nicht umsonst Olympiasieger geworden über die 200 Meter Brust. Hoffentlich erzähle ich jetzt, müsste er eigentlich, ne? 200 Delfin, 200 Brust und die beiden Lagenstrecken. Der wird hier und da könnte eine historische Marke fallen in den kommenden 14 Tagen, der wird hier den Weltrekord angreifen. Und der Weltrekord steht bei knapp über 2 Minuten. Wir könnten also Zeuge werden des ersten Brustschwimmers, der unter der magischen 2-Minuten-Marke über die 200 Meter bleibt. Marco Koch war der letzte 2020, der dieses Unterfangen in Angriff genommen hat. Seitdem ist da kaum mehr jemand wirklich in die Regionen gekommen. Und gerade gegen Quinn Haiyang, also es ist ein Quartett, das sich hier mit Sicherheit richtig geben wird. Und für Leon Marchand, Quinn Haiyang, wird das gleiche gelten wie für Pan San Lee über die 100 Meter Freistil. Man kann sich über 3 Stationen Schritt für Schritt ranarbeiten an diesen Weltrekord und einfach eine Prämie dort kassieren. Ich glaube, es sind $10.000, die dafür winken. Und das ist eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, die hier zur besten deutschen Sendezeit, Finals 12.30 Uhr bis 14 Uhr, über den Äther gehen wird. Die Vorläufe sind 3.30 Uhr nachts. Das wird nur der Die-Hard-Fan machen oder irgendjemand, der gerade Nachtschicht hat. Anhand der Meldezahlen könnte es sogar sein, dass die Vorlaufabschnitte kürzer dauern als die Finals, denn über die ein oder andere Strecke, 200 Delfin zum Beispiel, wird es keine Vorläufe geben, sondern geht es dann direkt ins Finale rein. Also Finals immer mittags, 12.30 Uhr bis 14 Uhr. Es könnte sehr entertaining werden, wie gerade angedeutet. Das Ganze gibt es zu schauen bei Eurovision Sport. Dort könnt ihr euch ein Konto machen, einschalten, hat die letzten Male super funktioniert, kann man nichts Schlechtes sagen. Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, über ein paar Duelle, die es geben wird, aber das Männerfeld, vor allen Dingen das Männerfeld, hält richtig, richtig starke Duelle vor. Über die 100 Freistil treffen Pan San Lee, Leon Marchand, Duncan Scott, Thomas Chacon, San Fu Wang, Chet Le Clos, Dylan Carter und Rafael Miroslav aufeinander. Über die 200 Meter Freistil Pan San Lee, Leon Marchand, James Guy, Duncan Scott, Rafael Miroslav, San Fu Wang, der 1,45 geschwommen ist auf der Langbahn, Woomin Kim, Danas Rapsis, Louise Clairbert, Kieran Smith. Das sind 10 Personen, die alle auch Chancen hätten, bei einer Weltmeisterschaft ins 200 Freistil-Finale reinzuschwimmen. 100, 200 Meter Brust, Quinn Haiyang, Leon Marchand, Martin Nengi, Kaminga, Shimanovic, Michael Andrew. 6 Personen, 6 Männer, alle auf Weltniveau. 400 Lagen, Leon Marchand, Duncan Scott, Daya Seto, Matthew Sates, Louis Clairbert, Kieran Smith, alle gegeneinander im selben Wettkampfbecken über die 25 Meter Bahn. Es wird ein bisschen Splash and Dash, aber sehr, sehr entertaining. Bei den Frauen sind es eher die kürzeren Strecken. 50 Brust, Quanting Tang, Shiban Hori, Benedetta Pilato, Kate Douglas im Wasser. Da ist es immer noch der Weltrekord von Ruta Mayotite und Alia Atkinson. Benedetta Pilato, absolute Sprintspezialistin, über die 50 Meter hier vielleicht eine Chance, auch in diese Richtung zu schwimmen. Über die 50 Delfin sind es Yufei Shang, Louise Hansen, Sophie Hansen, Kate Douglas, Bita Nelson, die 100 Delfin, Olympia... Nee, vergesst es. Es war Tori Husk, die hier gegeneinander antreten. 200 Meter lang, Kaylee McKeon gegen Kate Douglas, gegen Bita Nelson. Auch das ein Dreikampf, der zum Zungenschnalzen einlädt. Und das Ganze findet nicht gänzlich ohne deutsche Beteiligung statt. Denn auch aus, beziehungsweise für Deutschland, schließen sich Marius Kusch, hatten wir schon gesprochen, auch Rafael Miroslav und Maja Werner, wie diese Woche bekannt geworden ist, dem Tross an. Für Marius wird es vor allen Dingen darum gehen, über die 50er und die 100 Delfin etwas Geld zu verdienen, denn schon der Einzug ins Finale und dann am Ende in der Gesamtwertung für jede Station gibt es Geld zu gewinnen und Marius als Kurzbahnspezialist wird hier auf jeden Fall den Weg suchen, sich dort nach vorne zu schwimmen. Rafael wird laut Meldeliste ab Incheon, also ab dem zweiten Stop am 24.10. dabei sein, möchte vor allen Dingen mit Sicherheit ein bisschen Race Experience sammeln gegen die Besten der Welt. Ist ja einer, der für den Wettbewerb lebt und dafür auch trainiert und arbeitet und jetzt hier einsteigen möchte. Neben dem, dass er dann vielleicht auch ein bisschen die Chance hat, sich etwas fürs Portemonnaie zu verdienen. Und für Maya, die Reise nach Singapur zur letzten Weltcup-Station antreten wird, mit Sicherheit einer der ausschlaggebenden Argumente, dass Singapur nächstes Jahr Austragungsort der Weltmeisterschaften ist. Man kann sich also schon mal ans Klima, an die Kultur gewöhnen. Man kann schon mal das Venue kennenlernen, die ganzen Wege und Abläufe. Dort die große Luft zu schnuppern. hat auch gezeigt bei der Kurzbahn-EM in Ottopeen, dass sie gegen die Großen mithalten kann und für die Kurzbahn auch durchaus ein Wörtchen mitreden kann. Und hat jetzt hier die Möglichkeit, sich gegen die großen Namen ins Wasser zu werfen. Und da muss man tatsächlich sagen, über die mittleren Kraul- und Rückenstrecken 200, 400 Meter ist das Feld jetzt nicht so irre dicht besetzt. Also da ist durchaus eine realistische Chance, sowohl im Vorlauf als auch im Finale zweimal dort Rennerfahrung zu sammeln und einfach das ganze Feeling einmal kennenzulernen. Also es lohnt sich nicht nur aus internationaler Sicht, sondern auch aus deutscher Sicht einzuschalten. Einschalten ist auch das richtige Stichwort für die Wettkampf-Highlights des vergangenen Wochenendes. Gerade jetzt am Anfang der Saison ist es ja immer ein bisschen die Zeit für Nebenstrecken. Das wird uns auch am kommenden Wochenende begleiten, wenn die Berliner bei der Neukölln Trophy ins Wasser hüpfen und dort sich ein bisschen abseits des Mainstreams bewegen werden, macht natürlich die Einordnung mit immer etwas schwierig. Die meisten Teams sind auch im Höhentrainingslager unterwegs. Die Chemnitzer plus einige DSV-Nachwuchskaderathleten sind in Erzurum am Start. Die Leipziger sind jetzt nach Font-Romeu aufgebrochen. Die Berliner fliegen nächste Woche nach Erzurum. Und der Landeskader Hessen ist in der Türkei unterwegs, in der Gloria Sports Arena, um sich auf die kommenden Highlights wie deutsche Kurzbahnmeisterschaften vorzubereiten. Nichtsdestotrotz ging es am vergangenen Wochenende in den diversen Becken der Republik wieder hoch her. Und wir starten in Heddesheim beim Headend, wo die Gruppe um Uta Brandl sich zum ersten Wettkampf der neuen Saison auf den Weg gemacht hat. Und generell ist es ja spannend in Heidelberg, wie sich das dort demnächst entwickeln wird. Also die Nachwuchsgruppe rund um Uta, die scheint soweit intakt zu sein, auch vom Gruppengefüge, vom Sozialverhalten her. Alles tutti, sind alle beisammen geblieben seit Jahren. Gute Arbeit. Trotzdem ja unklar, wie es hier jetzt mit der Leistungsgruppe, also mit den Top-Leuten weitergeht, weil vielleicht der ein oder andere auch spekuliert hatte, nach oben in die Gruppe vom ehemaligen Trainer von Alexander Kreisel zu rücken. Das finale Ergebnis werden wir dann wohl bei der DMS sehen, wie das dann dort aussehen wird. Letztes Jahr, die Frauen sind in die zweite Liga abgestiegen, die Männer sind Vierter geworden in der ersten Bundesliga. Und ob sie das nochmal reproduzieren können oder dann überhaupt mit einer Mannschaft an den Start gehen. Es wäre ja nicht das erste Mal. Die Neckarsulmer haben auch schon mal verzichtet und so weiter und so fort. Nach den Abgängen von Kelly und Maya. Das bleibt alles Zukunftsmusik. Aber wir sind jetzt hier in Heddesheim und werfen einen Blick auf die Junioren-Europameisterin Lena Ludwig, die nämlich über die Bruststrecken sich ins Wasser geworfen hat und wieder schnell unterwegs geworden gewesen ist zu dieser Frühphase der Saison. Über die 50 Meter in 32,43 das Rennen beendete, damit knapp hinter Lea Kreibich aus Hamburg blieb, die 500. schneller war bei den dortigen Kurzbahnmeisterschaften. Aber die Spezialität liegt ja eh über die längste Bruststrecke, über die 200 Meter. Nach 2,29,17 stoppte hier die Uhr und das ist im Moment für das Jahr 2024 Spitze in Deutschland, nicht im Jahrgang 2007, sondern in der offenen Klasse. Das weckt schon mal Hoffnung für das, was wir dann in Wuppertal bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften und darüber hinaus im weiteren Saisonverlauf erwarten dürfen. Das ist schon eine gute Visitenkarte, die hier erstmal abgegeben worden ist. Bleiben wir bei den Brustschwimmern in Potsdam oder bleiben wir bei den Brustschwimmern und wechseln nach Potsdam in die brandenburgische Landeshauptstadt. Dort war Melvin Imodu, der Olympia-Vierte, unterwegs und hat die wohl kleinste Medaille der Welt oder zumindest seiner Karriere bei den Potsdamer, bei den Brandenburger Kurzbahnmeisterschaften gewonnen. Diese Medaille schimmert in der Farbe Silbern, zweimal Staffelsilber, verlor jeweils mit seinem Team gegen die Konkurrenz aus dem eigenen Haus, die den ersten Platz belegte. Und da war dann auch schon Emilian Holland das erste Mal für seinen neuen Verein im Wasser. Er hat das Startrecht direkt gewechselt nach Potsdam, hat ja häufig auch Gründe für Förderungen, wenn man dort im Wohnheim, im Internatsplatz wohnen möchte, dann muss man meistens ja ein Mitglied eines dort angeschlossenen Vereines sein und kann nicht einfach von woanders kommen. Ähnlich ging es ja mit Nele damals beim Vereinswechsel auch nach Neukölln der Grund. Wird Emilian aber mit Sicherheit nicht bereut haben, denn durfte das Wohnheim gleich kennenlernen mit dem wunderbaren Ausblick, den man dort hat, über die Havel. Also es ist sehr, sehr malerisch gelegen, direkt am Wald über die Havel, und sich die Nordlichter anschauen in der vergangenen Woche. Das hat mit Sicherheit auch zum guten Abschneiden hier am Wochenende beigetragen. Ebenfalls in Potsdam unterwegs war Zoe Ballieu, die auch dort mit in dem Internat wohnt, die ja nebenbei noch eine Schauspielkarriere verfolgt, deswegen für Neukölln startet, in Potsdam trainiert, weil es einfach ein bisschen näher an den Drehorten in Babelsberg dran ist und das sich mit den Trainingstagen dann besser kombinieren lässt. Zoe schwamm die 100 Rücken in 1:05:24 und schließt damit auf zur gleichaltrigen 14-jährigen Maggie Messel, die ja seit einigen Wochen in Magdeburg von ihrer Schwester dort Gesellschaft bekommen hat. Und auf Maggie werden wir später nochmal zu sprechen kommen, wenn wir jetzt nach Fulda wechseln zum dortigen Dompfaff-Pokal. Wir beginnen im Jahrgang 2011, wo Leni Tesche in Fulda mit Julia Kaul in Frankfurt im Jahrgang 2011 zum Fernduell antrat über die 1500 Meter Freistil. Beide gewannen letztes Jahr auch Gold und Silber bei den DJM. Gold gab es für Julia, Silber für Leni. Für die Saarländerin, die jetzt in diesem Fernduell erstmal das bessere Ende für sich hatte. Nach 17 Minuten 25 stoppte die Uhr. Nur sanfte 3 Sekunden langsamer war Julia in Frankfurt beim dortigen Pokalschwimmen. Dass das von Leni keine Eintagsfliege war, sieht man, wenn man auch die 400 Meter Freistilzeit guckt. 4:29 bedeutend Platz 1 in der Bestenliste im Jahrgang 2011. Und auch über die 200 Meter Freistil war sie in 2:11:26 flott unterwegs, belegt aktuell Platz 2 in der deutschen Bestenliste, 800stel hinter der neuen Magdeburgerin Maggie Messel, die in 2:11:18 etwas schneller gewesen ist beim gleichen Wettkampf. Und dann nochmal 4/10 vor Julia Kaul, die damit den 3. Platz aktuell in der Bestenliste belegt, über die 200 Kaul 2:11:06, also die Zeit von Julia. Das könnte also sehr, sehr spannend werden im weiteren Saisonverlauf, wenn diese drei Mädchen hier noch weiter aufeinandertreffen. Ansonsten muss man sagen, wo Magdeburg antritt, hat der Rest nicht mehr viel zu melden. Die Gruppe Borinski und Döbler waren jetzt hier in Fulda am Start, ohne die ganz großen Zeiten zu erwarten, aber doch das Wettkampfgeschehen soweit zu dominieren gegen die Konkurrenz, frisch aus dem Trainingslager kommend. Und in meinen Augen überragend war hier Maggie Messel unterwegs, die über die 50 Brust in 33,9, 100 Brust 1,12, 200 Brust 2,36 sich dreimal auf Platz 1 der Bestenliste setzt, das Ganze garniert über die 400 Meter Lagen 5,04 und die 200 Delfin in 2,25. Alles Platz 1 der Bestenliste plus die 200 Meter Freistil, also im Moment sechsmal ganz oben in ihrem Jahrgang zu finden. Ist nur so ein Fingerzeig und eine kleine Tendenz, dass hier noch das ein oder andere Highlight zu erwarten sein wird. Ivan Korolev, der auch ein Neuankömmling ist in Magdeburg, schwamm über die 800 Meter Freistil in 8:25 auf Bestzeitniveau. Da sind wir also schon mal sehr, sehr flott unterwegs. Zudem muss man sagen, wenn wir einmal über Magdeburg reden und Sachsen-Anhalt, die sowieso infrastrukturell echt stark aufgestellt sind, vom Trainerteam, von der Qualität, in den Gruppen, von allem, haben wir vor einigen Wochen mal drüber gesprochen. Da gibt es weiterhin gute Nachrichten, denn der Sachsen-Anhaltinische Sportverband oder die Politik beschließt eine neue Vergütungsordnung für Trainerinnen und Trainer, um weiter wettbewerbs- und konkurrenzfähig im nationalen Vergleich zu bleiben. Also da gibt es vielleicht sogar noch etwas mehr zu verdienen in den kommenden Jahren. Und wir machen den Deckel drauf in Hamburg bei den dortigen Kurzbahnmeisterschaften. Und Hamburg ist ja tatsächlich so ein bisschen Sorgenkind. Hervorragende Infrastruktur, tolles Ambiente mit dem Olympiastützpunkt, mit dem Strömung, mit allem, was hier ist. Woran es immer fehlte, war die Nachhaltigkeit, die Langfristigkeit von den Sportlerinnen und Sportlern im Leistungsaufbau in den vergangenen Jahren. Und im Nachwuchs in den jüngeren Jahrgängen zeichnet sich das ab, dass es dort wieder aufwärts geht. Vor allen Dingen im Jahrgang 2009-2010. Mit Jonas Lischke gibt es einen Freiwasserweltmeister in den dortigen Trainingsgruppen, der jetzt ja auch im Becken über die Kraulstrecken zu überzeugen wusste. 400 Freistil 3,55 für den 15-Jährigen, 200 Freistil 1,53,6 und 100 Meter Freistil 52,65 sind sehr, sehr starke Zeiten, machen auch das Portfolio nochmal klar, über die 100 Meter bis zum Freiwasser 5 Kilometer zu überzeugen oder überzeugen zu können. Zumal er über die 100 Meter Freistil auch mit Jesper Sonntag, mit seinem Vereinskameraden, einen würdigen Trainingspartner hat. Der war nur eine Zehntel langsamer, 52,75, und beide zusammen jagen sie natürlich ganz vorne Larus Thiel, der jetzt auch gerade, glaube ich, mit dem NRW-Kader im Trainingslager unterwegs ist. Jahrgang 2009 und Hamburg wirft auch immer einen Namen auf die Landkarte bei den Frauen, nämlich Nana Boateng-Sekiere. Die Sprintspezialistin schwamm über die 100 Freistil 57,45 richtig flott und auch an die Spitze der Bestenliste, frisch von der Sportlerehrung Hamburger Sportlerinnen und Sportler des Jahres. Dort war sie nominiert und durfte einen schönen Abend verbringen. Ich durfte dort auch einmal Teil des Festpublikums sein. Waren sich alle ein bisschen hübsch, ist ein sehr, sehr schöner Galaabend, wo Informationen ausgetauscht werden, wo man viel in Gespräche kommt und sich ein bisschen feiern lassen darf für das, was in der vergangenen Saison gelaufen ist. Zusammen mit Jonas, der war da, glaube ich, auch mit dabei. Und dann gibt es noch den Allrounder von der HT16, Yannick Hefelinger, der sich über insgesamt 6 Strecken auch im Jahrgang 2010 nach ganz vorne in Deutschland schwamm. Also ganz vorne ist nicht unbedingt die Spitze, aber sehr, sehr nah dran. 200 Brust, 2,26, 200 Lagen, 2,13, 400 Lagen, 4,47 sind, glaube ich, alles Platz 1 der Bestenliste. Und bei den Kraulstrecken 800 Freistil, 8,43, 400 Kraul, 4,17, richtig, richtig schnell unterwegs. Und auch über die 200 Freistil in 2,01,69 richtig flott hier im Olympiastützpunkt, im Becken, im Edelstahlbecken unterwegs gewesen. Das katapultiert ihn auf Platz 4 der deutschen Bestenliste. Und da sind die Top 5 echt eng beisammen. Bis jetzt als einziger unter 2 Minuten Nils Woddo von der SG Ruhr. Danach aber mit 2,01,17 Jonas Hirsch, 2,01,50 Tamino Hensel, 2,01,69 Jannik Hefelinger und 2,01,75 Yessin Ammer. Also innerhalb von 6 Zehntel tummeln sich hier 4 Sportler, die alle in diesem Halbjahr nach der Sommerpause schon schnell unterwegs gewesen sind. In Heddesheim, Fulda, Hamburg, Berlin und Wuppertal. Da erwartet uns also noch einiges in den kommenden Wochen. Einiges zu erwarten gibt es mit Sicherheit auch von den beiden neuen Vorstandsmitgliedern, die jetzt hauptamtlich im DSV unterwegs sind, Jan Pommer und Michael Mahler. Das bringt uns zu den News der vergangenen Woche. Ja, und da gibt es im Prinzip diese beiden Personalien, die alles andere erstmal überstrahlen. Jan Pommer ist als einer der beiden Vorstandsvorsitzenden vorgestellt worden, verantwortlich für den Bereich Innovation und Geschäftsfeldentwicklung. Und er ist im Vergleich mit Michael Mahler derjenige, der eine deutlich aktivere Karriere im Sportmanagement hinter sich hat. Eine, man möchte schon fast sagen, sehr illustre Karriere. Er war bisher nur bei einer Station wirklich sehr, sehr lange unterwegs und ist dann seitdem ein bisschen, naja, wenn man im Vereinssport wäre, würde man sagen, rumgetingelt und hat sich nirgendwo so richtig einleben können. Und das ist gleichzeitig ein kleiner Kritikpunkt, den man hier ansprechen muss. Er hat von 2005 bis 2015 die Basketball-Bundesliga als Geschäftsführer vertreten. War dort Geschäftsführer der BBL GmbH Gesellschaft, war dann anschließend von 2015 bis 2016 in der Deutschen Sport Marketing der Geschäftsführer, war dann von 2017 bis 2018 Vizepräsident für sportliche Angelegenheiten bei Turtle Entertainment, einem Betreiber von einer Elektrosport-Liga, also hier sowas wie FIFA-Socken, hat dann seit 2019 im Galopprennsport die Geschäftsführung der Beteiligungsgesellschaften übernommen, also seit 5 Jahren. Und seit August 2021 war er Head of Sports Content und Partnerships bei Sportradar, also seit 3 Jahren. Ich denke mal, einiges davon wird jetzt hoffentlich ad acta gelegt, denn ich habe immer Bauchschmerzen dabei, wenn Menschen, Personen irgendwie in 3 oder 4 Vorstandsposten sind, mit der Verantwortung, mit der Komplexität, die das Ganze mit sich bringt, an einer Stelle zu sitzen, die du dann nicht mehr sinnvoll für alle Aktivitäten ausfüllen kannst. Man muss auch sagen, er war 2010 Sportmanager des Jahres, also er weiß durchaus, was er tut und hat sich damals, als Basketballfan weiß ich das, versucht in seinen 10 Jahren als Geschäftsführer der BBL GmbH die Basketball-Bundesliga als europäische Spitzenliga zu etablieren. Sein Ziel oder der Slogan damals war, angetreten, 2020 die BBL als beste Liga Europas zu etablieren. Da ist die BBL nicht hingekommen, aber ich gehe fest davon aus, mit diesem Leitsatz, mit diesem Engagement ist sie durchaus als eine der besten Ligen Europas zu bezeichnen. Da ist viel, viel passiert in der Basketball-Bundesliga. Das aber, und das darf man nicht vergessen, zu einem gewissen Preis. Denn er ist erfolgsgetrieben und hat es geschafft, die Gesellschafter, die in dieser BBL GmbH sitzen, hinter sich zu versammeln und auf ein Ziel einzuschwören. Und jetzt muss man aber sagen, da sind einige Traditionsstandorte diesem Gebaren, diesem Treiben zum Opfer gefallen, die früher lange dabei waren, aber er hat die Basketballer aus den muffigen Schulturnhallen rausgetrieben in moderne Arenen, die eine gewisse Zuschauerkapazität haben müssen. Es muss ein gewisses Investment in der Nachwuchsstruktur stattfinden, um überhaupt Mitglied zu sein und so weiter und so fort. Also sind viele, viele Kriterien zu erfüllen, abgesehen davon, dass ein gewisser Mindestetat erfüllt sein musste, um überhaupt in der BBL teilnehmen zu dürfen, also in der ersten Basketball-Bundesliga. Und da muss man jetzt sagen, das sind alles kapitalistische Unternehmen, die gewinnorientiert arbeiten. Und da stellt sich die erste Frage, kann man das auf die DSV-Struktur übertragen, was damals passiert ist? Und das, glaube ich, können wir ziemlich gut verneinen. Denn die Schwimmvereine, die Sportvereine, die im DSV organisiert sind, sind viel, viel, viel weniger gewinnorientiert und zuschauerorientiert getrieben, als das bei diesen Basketballclubs der Fall ist. Die haben Sponsoringverträge, Spielerverträge, da werden Millionensummen bewegt. Davon sind wir immens weit weg und sind hier auch, also im Schwimmsport, viel eher in einer Küngelei gefangen, wo jeder versucht, seine Freunde ein bisschen zu retten und viel amateurhafter auch unterwegs. Verlieren da öfter, glaube ich, auch mal das große Ganze aus dem Blick und da guckt jeder viel eher, dass es ihm am besten geht. Zumal die meisten Vereine, glaube ich, auch gar nicht so Think-Big-Mentalität haben und sagen, okay, wo kriegen wir den nächsten Großsponsor her, sondern oh, wir müssen gucken, dass wir hier einmal im Jahr 30 Schwimmbretter gesponsert kriegen. Alles wichtig, alles richtig, möchte ich gar nicht kleinreden, aber die große Vision fehlt mir da manchmal. Ist etwas, wo ich mir vielleicht hoffe, dass Jan Pommer diese Vision, wie er das damals gemacht hat, vor 20 Jahren, war eine andere Zeit gewesen, hier mit einbringen kann. Er hat richtig viel Credit, also da gab es viel positives Feedback von außen, zu dieser Verpflichtung, also das ist jemand, der einen Ruf hat und der sich das auch wirklich hart erarbeitet hat. So jemanden hatten wir aber schon mal an der DSV-Spitze, Thomas Koschilgen, und das ist nicht gut ausgegangen. Das ist nicht gut geändert. Gab damals auch eine andere Struktur und eine ganz andere Organisation, ein ganz anderes Organigramm im DSV, auch das ist klar. Aber da gab es schon mal jemanden, der da mit viel Ambition gestartet ist und dann gegangen wurde. Punkt. Ich weiß gar nicht, ob er gescheitert ist, aber gegangen wurde. Hoffe, das wird jetzt hier ein bisschen anders, denn mehr Professionalisierung wäre sehr, sehr gut. Die soll auch der zweite Vorstandsvorsitzende einbringen, Michael Mahler, verantwortlich für den Bereich Infrastruktur und Verbandsentwicklung. Ehemaliger Fechter, im Fechten auch wahnsinnig aktiv gewesen, hat dort viele, viele Posten ausgefüllt für den Deutschen Hochschulverband, für den Deutschen Fechterbund gemacht. Was mir aber am ehesten ins Auge sticht, wenn man in seine Vita guckt, dann war er mal Direktor Finanzen bei der Deutschen Sporthilfe. Und jemanden mit diesen Verbindungen jetzt hier an der Spitze zu haben, kann auf gar keinen Fall irgendwie schlecht oder falsch sein. Dass jemand, der dann dort auch die Finanzförderstrukturen in- und auswendig kennt, ist, glaube ich, auf jeden Fall von Vorteil. War auch 2018 bis 2023 stellvertretender Sprecher des Sportbeirats, also jemand, der, wie gesagt, hier in den institutionellen Geschichten wirklich tief verankert ist. Und die beiden machen den ganzen Bums jetzt hauptamtlich und werden sich ab dem 1. November in die Geschäfte einarbeiten und dort die Verantwortung übernehmen, das Ganze übernehmen von Kai Morgenroth und Wolfgang Ruhpieper, die das in den vergangenen Monaten, Jahren, glaube ich, inzwischen schon gemacht haben. Ja, gucken wir mal, wo das Ganze so hinführen wird. Vielleicht kriegen wir den einen der beiden auch demnächst mal hier vors Mikrofon. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Wir werfen noch einen Blick voraus, den Wettkampfausblick. Klar, heute geht's los mit dem Weltcup in Shanghai. Ich kann es nur sagen, am Wochenende 12:30 Uhr einschalten. setzt euch hin, vielleicht stellt euch das Tablet hin, neben dem, dass ihr das Mittagessen kocht für die Familie oder sonst irgendwas gerade macht beim Sport, da einfach mal ein bisschen drauf gucken. Das könnte ein lohnenswerter Anblick werden. Vielleicht seht ihr ja auch völlig neue Startvarianten, von denen ihr hier heute zum ersten Mal gehört habt. Dann gibt's in Berlin die Neukölln Trophy und in Bayreuth finden unter anderem die bayerischen Kurzbahnmeisterschaften statt. Wer in Hamburg ist, für mich geht's bei den Masters DMS ins Wasser. Wie das dann dort so gelaufen ist, über die bis jetzt 100-200 Rücken, werden wir mal sehen. Oder ob das Wettkampfprogramm noch die ein oder andere Überraschung bereithält. Ich hoffe, für euch gibt's wenig Überraschungen am Wochenende. Wir sind für heute hier am Ende angekommen. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns nächste Woche wieder an der gleichen Stelle. Das war's jetzt erstmal für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.